NZZ Megahertz. Glauben?
Oh Gott.
Vielleicht wart ihr ja mal bei einer Zaubershow und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, die Tricks, die da gezeigt werden, sind auch dann ziemlich beeindruckend, wenn das ziemlich einfache Tricks sind, zum Beispiel ein klassischer Kartentrick, irgendwie der Magier oder Magierin sagt, zieh eine Karte und rät dann plötzlich, ohne es irgendwie wissen zu können, welches die richtige Karte war. Ist schon cool, aber auch ziemlich klar, dass es einfach ein Zaubertrick ist und nichts mit echter Magie zu tun hat. Aber manchmal erleben wir ja Dinge, die lassen uns mit einem Funken Zweifel zurück. Zum Beispiel habe ich gerade an eine Freundin gedacht, von der ich ewig nichts gehört habe. Im nächsten Moment ruft sie an. Gedankenübertragung oder ich höre Geräusche im Haus. Außer mir ist aber niemand da, vielleicht spukt es. Warum wir trotz aller Rationalität vielleicht doch glauben oder glauben wollen, dass übernatürliche Dinge existieren, darüber wollen wir heute reden. Und damit herzlich willkommen zu NZZ Megahertz. Ich bin Jenny Rieger. Und bei mir im Studio ist Christine Mohr. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Du bist Psychologieprofessorin an der Uni Lausanne. Du als Wissenschaftlerin, noch dazu eine, die weiß, wie das Gehirn funktioniert. Passiert dir das auch manchmal, dass du irgendwie denkst, so, ah, jetzt ist gerade was passiert, das ist irgendwie unheimlich oder es geht nicht mit rechten Dingen zu?
Nee. Das ist ja genau der Punkt. Nee, eigentlich nicht. Ich denke auch, Mensch, das ist jetzt ein Zufall.
Ja. Wie ist es mit Menschen in deinem Umfeld? Also wenn du irgendwie mit jemandem redest, der irgendwie sagt so, keine Ahnung, dieser oder jener Aberglaube, wie gehst du damit um?
Also ich bin relativ offen. Ich meine, es ist ja nicht, dass ich behaupten kann, dass ich jetzt die Weisheit und die Wahrheit mit dem Löffel gefressen habe. Also meine Wahrnehmung muss ja nicht unbedingt die tatsächliche Realität abbilden. Also ich fand es schon immer sehr interessant, dass manche Leute sehr schnell an sowas glauben können, überzeugt sind und das für mich eigentlich immer ein Problem war. Und ich muss sagen, das fing schon mit der Kindheit an. Ich komme aus einem traditionell katholischen Hintergrund und bin so groß geworden und habe mich schon immer gefragt, wie die Leute hoch und runter kamen, als das Rote Meer sich geteilt hat. Also ich habe mir das immer eher relativ von der praktischen Seite her überlegt und dachte immer, naja, ist glaube ich relativ tief und ob die sich wohl abgeseilt haben oder nicht. Und als Kind noch und wenn man dann älter wird und versteht, dass die einen das sehr wörtlich nehmen, die anderen nicht. Und die es nicht so wörtlich nehmen, dann halt versuchen, das auf der bildhaften Ebene zu erklären. Also ich habe mir da schon immer so ein bisschen eher praktische Fragen gestellt. Ja.
Christine Mohr ist Professorin für Psychologie. Seit 2010 lehrt und forscht sie an der Universität Lausanne. Zuvor war sie als Dozentin an der Universität Bristol in England tätig. Promoviert hat Christine an der Uni Zürich bei Peter Brugger, dem langjährigen Leiter der Neuropsychologie am Zürcher Unispital. Brugger ist vor allem bekannt für seine Forschung an den neurologischen Grundlagen des Glaubens. Und über die Arbeit mit Peter Brugger kam Christine auch eher zufällig zu ihren Forschungsschwerpunkten. Sie untersucht die psychologischen Hintergründe von Aberglauben und dem Glauben an paranormale Phänomene.
Das Thema ist nicht, ob es die Phänomene gibt, ja oder nein, weil damit hätte ich jetzt eigentlich nie mich wirklich beschäftigen wollen, weil ich glaube einfach nicht dran. Ich glaube, das sind eher menschliche Wahrnehmungsverzerrungen oder Erklärungsmodelle oder so. Aber es gibt natürlich auch Leute, die beweisen wollen, ob es Telepathie oder Gedankenübertragung eben oder andere außersinnliche Wahrnehmungen gibt oder Geister. Und für mich war eher die Frage, warum glauben die einen dran und die anderen nicht.
Und du hast das auch in Experimenten untersucht. Also ich würde da gerne auf einen spezifischen Komplex an Experimenten zurückkommen, wo du mit Magiern oder mit Zauberkünstlern gearbeitet hast. Ja. Kannst du das mal beschreiben?
Gerne. Also die Frage, warum ich angefangen habe, das zu machen, ich war noch damals Dozentin in England. Und wir hatten in der Nähe von unserem Department einen Pub, wo wir gern hin sind, vor allen Dingen Freitag um 5, das ist also ein Klassiker in England. Und da kam dann einer, der eben Close-Up heißt auf Englisch, also jemand, der einfach an den Tisch dazukommt und Zaubertricks macht. Und der war eigentlich jede Woche da und wir sind auch gern jede Woche in den Pub. Und also lernt sich denn kennen und ich fand es sehr interessant als Beobachtung, dass am Anfang war ich natürlich auch vor allen Dingen von den Tricks überrascht. Und dann hat er irgendwann mal eher ein bisschen Taschendieb-Manipulation gemacht, also nicht nur die Karten richtig gezogen oder so, sondern er hatte dann einer Freundin die Armbanduhr abgegeben genommen und die hat es natürlich nicht gemerkt und erst nach ganz gegen am Schluss hat er die Uhr plötzlich rausgezogen und die ist total ausgeflippt. Er hat gesagt, das kann ich mit rechten Dingen zugeben eben und ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt wirklich nur eine geschickte Handmanipulation war. Ich hätte es doch merken müssen und dann habe ich angefangen, mich zu interessieren, wie die Leute dazu reagieren. Und dann habe ich gemerkt, also manche wollen auch unbedingt, dass da jetzt was anderes dahinter war, als einfach ein guter Zauberkünstler zu sein. Und dann habe ich mich angefangen, mit dem Zauberer zu unterhalten. Und der hat mir dann auch gesagt, ja, also es gibt hauptsächlich zwei Reaktionen bei den Zauberkünstlern, die als Künstler erleben, dass die Leute total begeistert und den Effekt so gern haben, dieser Überraschungseffekt, das Wundereffekt und manche total genervt werden, also richtig sauer werden, weil sie es nicht erklären können, wie das jetzt passiert ist. Mhm. Also das macht was mit dem Menschen, dieses Erlebnis und das ist für einen Zauberkünstler auch manchmal sehr unangenehm, weil die haben ihren starken moralisch-ethischen Code, dass die nicht wollen, dass die Leute denken, dass sie tatsächlich diese Kräfte haben. Aber das heißt natürlich, dass die Fähigkeit im richtigen Kontext und richtig präsentiert als außerordentliche Erlebnisse interpretiert werden können. Also dass die Leute denken, das ist wirklich Gedankenübertragung, das ist wirklich, dass Objekte durch Gedankenkräfte im Raum bewegt werden können und so weiter.
Ah, interessant. Ja. Also das ist tatsächlich eine Erfahrung, die Zauberkünstler häufig machen. Und so ist dann die Idee entstanden, quasi das auch mal im experimentellen Kontext zu untersuchen.
Und darum habe ich mir gedacht, naja, also wenn ich jetzt die Leute mal solchen Experimenten aussetze, im kontrollierten wissenschaftlichen Rahmen, kann ich da messen, welche Faktoren von solchen Zaubertricks denn auch erklären, dass die Leute das als tatsächlichen Zauber oder Magie oder halt was Außergewöhnliches interpretieren.
Wie sah denn dieses Experiment oder vielleicht eins der Experimente, vielleicht kannst du mal eins rauspicken konkret aus?
Also in allen Experimenten eigentlich hatten wir eine Hauptperson. Also das war sozusagen jemand, der gesagt hat, ja, ich habe Fähigkeiten, die überraschen mich selber und ich möchte jetzt mal vorstellen und eure Meinung hören. Und dann hatten wir einen Zaubertrick eben konzipiert mit einem Kollegen von mir, dem Gustav Kuhn, der auch halb Schweizer ist, aus dem Aarau, jetzt aber in England ist, haben wir zusammen den Zaubertrick konzipiert, der dann wirklich extrem angenommen worden ist oder akzeptiert worden ist als ein übersinnliches Erlebnis. Also da
Also das habt ihr zusammen mit dem Zauberkünstler dann quasi
konzipiert. Genau. Wir haben dann in dem Experiment sozusagen aufgebaut, dass der Zauberkünstler mit einer toten Person in Kontakt treten kann. Also wir haben uns genau überlegt, das brauchen wir was, wo wirklich was einen stark übersinnlichen Anteil drin hat. Und natürlich ein Medium ist hier sehr stark und das sieht man ja oft auch Videos auf dem Internet. Jemand hat das Kind verloren, die Eltern, die leiden, weil sie das Gefühl haben, sie haben was falsch gemacht. Oder man hat jemand verloren, wo vielleicht nur eine Zwistigkeit im Raum war, also eine Situation auf, in der man gerne mit einer Person was klären möchte. Und es sind ja so klassische Situationen, wo jemand zu einem Medium geht.
Super emotional dann auch.
Immer super emotional, genau. Und da hatten wir dann also einen großen Raum an der Uni mit etwa 300-400 Studenten. Die Kamera wurde eingestellt, also man hat dann nachher den Zauberkünstler auch auf der Leinwand gesehen.
Von dem Experiment, das Christine hier beschreibt, gibt es eine Videoaufnahme, die wir hier auch im Hintergrund hören.
Car on veut obtenir ce qu'on appelle une baseline. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des informations de base.
Die Studierenden füllen zuerst einen sogenannten Baseline-Fragebogen aus, mit Fragen rund um Glauben, Aberglauben und Religiosität der Teilnehmenden. Eine Forscherin führt durch das Experiment. Der Zauberkünstler sitzt dabei die ganze Zeit auf der Bühne. Schwarzes T-Shirt, Jeans, grauschwarze Haare, Bürstenschnitt. Er sieht eher unscheinbar aus. Schließlich wird er vorgestellt. Er heißt Gregory.
Wir haben die Person nicht als Zauberkünstler eingeführt, sondern als eine Person, die irgendwie meint, sie hätte eben außergewöhnliche Fähigkeiten und sich aber auch ein bisschen unsicher und ist gerade beides zu entdecken und würde es gern hier vorstellen und dann eben so die Meinung von den Studenten hören.
Voilà, oui, pardon, merci. Bonjour.
Er steht dann auf in seinem Stuhl, er wirkt sehr unsicher auf der Bühne, tut ziemlich nervös und er sagt, er sei ein Medium.
Je suis Medium. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a une image, peut-être pas toujours une bonne image des médiums.
Er erzählt ein bisschen, dann bittet er eine Freiwillige auf die Bühne. Sie heißt Emmanuel.
C'est votre prénom, c'est
Emmanuel.
Emmanuel. Bonjour, Emmanuel. Alors.
Emmanuel solle sich jetzt auf eine verstorbene Person konzentrieren und Gregory werde dann versuchen, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Das tut sie dann und er rät, was das für eine Person ist. Er rät auch ein paar Mal richtig. War es dein Vater?
C'est votre papa?
Ist er zu zeitig verstorben? Sogar den Namen des Vaters errät er richtig. Naja, fast.
Michel, pas exactement. Ça ressemble à Michel. Michel, ça veut dire quelque chose, ça a un lien avec.
Il s'appelait Michael.
Michael, d'accord.
Die Studentin wurde dann auch sehr emotional und war sehr berührt. Und, also, es hat einen stark emotionalen Charakter gehabt.
Il vous aime beaucoup. Il est très fier de vous.
Et puis,
Und der Vater dann aus dem Jenseits hat dann sozusagen kommuniziert, dass er bei ihr ist und dass er ihr alles Gute wünscht und wie er sie liebt und so weiter und so fort. Und es war dann auch das Ende der Vorführung. So.
Was die Studierenden nicht wissen, es war ein abgekartetes Spiel. Emmanuel ist Schauspielerin, alles war vorher abgesprochen. Die ganze Vorführung ein Fake. Doch damit hat scheinbar niemand gerechnet.
Also es war extrem emotional, viel emotionaler, als wir das so erwartet hatten, auch von den Studien, die vorher gemacht worden sind.
Also auch für die anderen Studierenden, die so zugeschaut haben.
Ja, und wir hatten wirklich sehr unterschiedliche Reaktionen, also von Tränen bis zu Freude, bis zu Hoffnung, bis zu Wut. Mhm. Also alles war da und für uns war das dann auch so ein Experiment, wo wir nachher gesagt haben, das ist jetzt wirklich so ein bisschen grenzwertig, obwohl natürlich solche Animationen man massig auf dem Internet hat.
Ja.
So Zauberkünstler sind gang und gäbe. Also, aber es war für uns dann schon was, wo wir gedacht haben, boah, weil genau das ist jetzt ganz wichtig, was ich sage, ist, dass wir nachher gefragt haben, wie würdet ihr das jetzt erklären? Mhm. Würdet ihr das jetzt eher wie einen Zaubertrick erklären? Denkt ihr, da war was Religiöses dabei? Würdet ihr das jetzt als außersinnliches Fähigkeit von dem Zauberer oder halt von der Person erklären? Und nur 8% von etwa 400 Leuten haben gesagt, well done. Also die sofort gemerkt haben, das war ein Zaubertrick.
War ein guter
und,
Trick.
Ja, war ein guter Trick, habt ihr gut vorgemacht, war eine super Vorführung.
Das ist echt wenig für so einen Raum voller Psychologiestudierende.
Ja. Also es war wirklich für uns so ein bisschen ein Erwachen und gesagt haben, okay, also etwa, wie viel Prozent waren es? Also wenn wir die Leute genommen haben, die gesagt haben, das war ganz klar, in Kontakt mit einer toten Person. Mhm. Also sie nehmen das schon als Beweis jetzt. Und manche, die so das Gefühl hatten, also es bringt mich jetzt durcheinander und ich habe schon das Gefühl, es könnte ein Beweis dafür sein. Mhm. Dann waren wir, glaube ich, bei etwa 80-85% von den Leuten. Mhm. Und es liegt nicht an Psychologiestudenten. Ich bin sicher, in jedem anderen Kontext wäre das wahrscheinlich ähnlich abgelaufen. Es war sehr überzeugend. Und danach haben wir gesagt, okay, wenn wir uns das jetzt alles angucken, wir müssen jetzt die Forschung ganz anders aufziehen. Wenn es so einfach ist, dass die Leute was sehen mit ihren eigenen Augen und es dann als solches auch akzeptieren, dann ist es kein Wunder, dass so viel, dann ist kein Wunder, dass so viele Leute an solche Erlebnisse glauben.
Aber wisst ihr denn, ob die Leute, die dann nachher gesagt haben, okay, das war jetzt, hatte was mit übernatürlichen Fähigkeiten zu tun oder vielleicht mit irgendwelcher göttlicher Intervention oder sowas, ob die vorher auch schon gedacht hätten, okay, ja, ich glaube an solche Sachen?
Also wir haben das angeschaut, wir haben sozusagen vorher schon Fragebögen gestellt und die, die vorher schon an sowas geglaubt haben, hat sich das nur verstärkt.
Mhm. Aber gab es denn auch welche, die irgendwie gesagt haben, okay, vorher habe ich nicht dran geglaubt, jetzt schon? Das ist ja dann
auch, ja, auch. Mhm. Aha. Also genau, und dann haben wir gemerkt, wir müssen das jetzt völlig anders aufziehen. Mhm. Was wir dann gemacht haben ist, wir haben den Leuten vorher erklärt, seid vorsichtig. Ihr werdet zwar sehen, das sehr beeindruckend sein kann, aber überlegt euch, ob die Erklärung, die ihr seht, die einzige ist. Also und dann haben wir auch wieder einige Experimente gemacht. Manchmal haben wir nur gesagt, ja, überlegt euch vielleicht noch alternative Erklärungen. Bei den anderen haben wir gesagt, ja, manchmal wissen wir ja bei Zauberkünstlern, die nutzen vielleicht auch irgendwelche Bluetooth-Geräte oder so, um ihre Effekte irgendwie zu realisieren. manche haben wir dann auch tatsächlich erklärt, wie wir das Ganze aufgezogen haben. Mhm. Also haben wir wirklich alles aufgedeckt. Und unsere Schlussfolgerung aus den ganzen Studien ist, im Prinzip muss man den Leuten sagen, wie man es gemacht hat. Also wenn man nur so ein bisschen drauf andeutet, das reicht nicht.
Okay.
Das reicht nicht. Also wenn man irgendwo mal was gesehen und erlebt hat, dann ist das, glaube ich, so stark, vor allen Dingen auch mit den Augen gesehen hat. Also es ist ganz schwierig, dann die Leute von was anderem zu überzeugen. Und da ist genau das Gleiche. Mhm. Also wenn man einmal sowas gesehen hat, wo man denkt, wow, ich kann es mir nicht anders erklären, als dass tatsächlich der jetzt mit der toten Person Kontakt aufgenommen hat. Wie anders kann es sein, dass die Person so viel wusste, dass die Leute sich vorher abgesprochen haben? Das kommt den Leuten gar nicht so in den Sinn. Das ist so gut in Szene gesetzt, dass man in diesem Geschichte-Erzähler drin ist mit Beobachtung. Man sieht, man hört, man geht emotional mit. Und wir haben gemerkt, wir müssen eigentlich sagen, wie wir es gemacht haben. Mhm. Und dann sind immer noch nicht alle überzeugt davon. Da gibt es immer noch einen Teil, der sagt, ja, aber ein echtes Medium, wird er denn trotzdem Kontakt aufnehmen mit jemand, der tot ist? Mhm. Also das heißt, dass
immer auch wenn der hier jetzt vielleicht kein echtes Medium war, gibt es trotzdem echte Medium.
Genau, also man mag dann nicht gleich so schnell sein Lebensbild und sein Erklärungsmodell von dem, was in der Welt passiert, von heute auf morgen auf den Kopf stellen. Also es hat ja oft auch einen Identitätsfaktor, ne? Also wie man über die Welt nachdenkt, wie man über Probleme nachdenkt, wie man mit Problemen umgeht. Nein, die Leute werden nicht von heute auf morgen alles umwälzen. Das wäre ja auch ein Chaos in der Welt, wenn jede Person plötzlich alles anders macht, nur weil jetzt irgendwas anders erklärt werden könnte. Mhm. Also ob das gut oder schlecht ist. Also es macht ja auch Sinn, dass man nicht sofort alles umkrempelt.
Ja, ja. Okay, also kommen wir nicht mal zum Gehirn. Ja. Was passiert denn da, wenn wir so Sachen erleben oder sehen, die wir uns nicht erklären können.
Wenn wir auf die Frage zurückgehen, die du vorher gestellt hast, was passiert eigentlich mit denen, die eh schon von vornherein an solche Phänomene glauben? Ne? Also in der Forschung macht man oft einen Unterschied zwischen denen, die eben gläubig sind an paranormale Phänomene und die anderen, die Skeptiker sind. Und da haben die Studien gezeigt, dass sie andere Hirnaktivitäten aufzeigen, die dann wiederum auch helfen würden, ein bisschen zu erklären, warum die gläubig sind, so Phänomene anders erklären. Und eins von den Modellen, auch die Peter Brugger auch immer wieder kommuniziert hat, ist die Unterschiede in der linke und rechte Hemisphäre. Und da habe ich auch selber auch mit ihm einige Studien gemacht. Also die grundlegende Idee ist erstmal, dass die linke Hemisphäre und die rechte Hemisphäre eine andere Dominanz haben, Informationen zu verarbeiten. Wobei die linke Hemisphäre eben eher analytisch ist und eher Sachen, die sehr logisch im Zusammenhang stehen, bearbeitet, wie zum Beispiel eben auch mathematische Probleme oder wenn man assoziativ schaut, da haben wir eben oft mit solchen Assoziationen gearbeitet. Wenn ich jetzt Papa sage, dann sagen die meisten Mama. Wenn du sagst Schwester, dann kommt Bruder. Mhm. Wenn Katze kommt, kommt Hund. Wenn Stuhl kommt, kommt Tisch. Also, und dass diese Zusammenhänge eben eher Linkshemisphäre, also lastig sind auf die linke Hemisphäre und die rechte Hemisphäre eben eher größere Zusammenhänge auch sich zusammenreimt. Also da kommt dann nicht nur, ist ein schönes Beispiel, das ich gern mag, ist zum Beispiel das Brot und die Biene. Brot, Honig, Biene. Also, dass die rechte Hemisphäre eben weitere Assoziationen gestaltet oder macht oder aktiviert und dadurch natürlich auch weiter assoziiert. Also, und wenn man dann zum Paranormalen kommt, dass man ein Erlebnis, das man jetzt hat, über das Paranormale erklärt, braucht es vielleicht eben auch ein bisschen stärkere Assoziationsfähigkeiten, um auf solche Erklärungsmodelle zu kommen. Mhm. Also, wenn jemand dann eher sehr nüchtern ist und was man ja auch so gern sagt, down to earth, der wird dann nicht sagen, ja, das war jetzt ein Beweis, dass es Geister gibt oder dass es nur weil du jetzt gerade an eine Freundin gedacht hast, die du schon länger nicht gesprochen hast, nur weil sie jetzt anruft, das ist jetzt einfach nur ein Zufall.
Ja.
Und das halt eben für die rechte Hemisphäre solche Zufälle nicht gibt. Man sieht immer einen Zusammenhang zwischen verschiedenen Dingen.
Ja. Also gut, dann ist es quasi so ein bisschen eine Anlage oder eine...
Also ich denke schon, dass... Wir reden ja in der Psychologie dann auch von Persönlichkeitsstrukturen und von Persönlichkeit versteht man eben, mit was man geboren ist, Das ist eine Präferenz, Informationen zu verarbeiten, auch um bestimmte Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Ich meine, die einen sehen überall Gefahr, die anderen sind einfach naiv und laufen ein bisschen den Kopf in den Wolken durch die Gegend. Mhm. Das sind ja so Verhaltenstendenzen, die man schon bei Kindern beobachtet. Und dass man da einfach sagt, ja, die Persönlichkeit macht sich natürlich auch übers Hirn bemerkbar, ist natürlich ganz klar, wie gut man Reize in der Umgebung wahrnimmt und wie man die dann auch verarbeitet und ins Handeln einbaut.
Aber ein bisschen hat es ja sicher auch damit zu tun, was man weiß, oder? Also ich glaube, man weiß ja, dass man tendenziell nicht unbedingt intuitiv ein super gutes Gespür für Statistik hat. Und dann irgendwie zum Beispiel zu wissen, dass es eben solche statistischen irgendwie so Dinge gibt, die da total kontraintuitiv scheinen. Zum Beispiel irgendwie so, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass zwei Leute in einem Raum von, sagen wir, 100 Menschen am gleichen Tag Geburtstag haben.
Ja.
Das sind ja irgendwie so Sachen, wo man sich total verschätzt, wenn man es nicht weiß, oder?
Ja, ja.
Also inwiefern puffert das dann vielleicht irgendwie solche Tendenzen dann noch ab?
Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeitseinschätzung oder die Bereitschaft, Ereignisse als zufällig zu akzeptieren, variiert in der Bevölkerung extrem. Mhm. Ist jetzt Wissen, weil was ich nicht machen möchte bei dem Thema, das kommt nämlich auch immer wieder mal als Frage auf, ja, sind die Leute, die an Paranormales glauben, weniger intelligent oder so oder weniger gebildet? Nee, ich glaube, da möchte ich gar nicht hin, weil ich glaube generell unterscheiden sich die Leute eher darin, inwiefern sie Argumente schnell akzeptieren oder eben lieber ständig noch lange nach Gegenargumenten suchen. Mhm. Und das macht sich ja oft auch bei der Berufswahl bemerkbar. Wir hatten auch mal eine Studie gemacht bei Rechtsanwälten, bei Künstlern und was hatte man noch? Ingenieurs, glaube ich, ja. Und es war für uns ein sehr einschlägiges Erlebnis mit den Rechtsanwälten, also denen überhaupt Fragebogen zu paranormalem Glauben oder magischem Denken zu geben. Die sind schon fast aus dem Sessel hochgesprungen. Also die hatten das Gefühl, also was denken ihr denn? Meint ihr, wir sind nicht ganz dicht oder was? Also war relativ heftige Reaktion und das haben wir natürlich bei den Künstlern überhaupt nicht erlebt. Mhm. Also ich denke, da ist eher die Akzeptanz viel größer und als bei den Rechtsanwälten. Ich glaube, die haben Angst gehabt, dass man sie als verrückt diagnostiziert oder so. Und wir hatten dann auch, oder ich hatte einmal dann auch einen Datensatz, der zeigt, dass die einfach auch spontan kritischer argumentieren. Also ob das jetzt der Grund ist, warum die Jura gewählt haben oder ob das Jurastudium das denn ausbildet, dieses kritische Denken, das kann ich jetzt hier nicht beantworten, aber das hat mich also wirklich sehr, sehr beeindruckt, wie bedrohlich die nur schon allein fanden, dass wir denen den Fragebogen gegeben haben. Mhm. Ja, und ich glaube, da gibt es einfach unterschiedliche Tendenzen, wie man argumentiert und jemand, der paranormalen Glauben akzeptiert, der wird eher mit der ersten Erklärung, die angeboten wird oder die einem in Sinn kommt, zufrieden sein.
Ja.
Und sich dann lieber wieder ums Nächste kümmern. Also das heißt, das merken wir auch als Persönlichkeitsdimension, die sind oft offener für Erlebnisse, neugieriger, weniger ängstlich in manchen Sachen. Und das zeigt ja dann, dass man ja auch Stimulation sucht. Und aber wenn man dann ein Erklärungsmodell hat, dann sagt, ja super, ich kann es jetzt erklären, jetzt gehe ich zum Nächsten über.
Christine, bevor wir weitermachen, wir haben für unsere Gäste immer so ein paar kurze, schnelle Fragen vorbereitet.
Da würde ich dir mal Angst eben ein paar stellen.
Keine okay. Sorge, es wird nicht schlimm.
Okay,
wird nicht schlimm, tut nicht weh. Das liebe ich an meinem Job als Professorin.
Dass ich auf dem Bereich forschen darf, wo meine Neugierde echt befriedigt wird.
Das hasse ich an meinem Job als Professorin.
Dass ich, je weiter nach oben kam in meiner Arbeit, immer weniger das mache, was ich eigentlich immer gern gemacht habe, Schreiben und Datenbearbeitung. Also man muss einfach auch mehr Administration machen.
Mhm. Und delegieren.
Ja.
Wenn ich keine Wissenschaftlerin geworden wäre, dann wäre ich.
Ich hätte noch wahnsinnig gern Gemälde restauriert. Also es war eigentlich mein Ursprungstraum, in aller Ruhe an Gemälden zu basteln, die schon existiert und dafür zu sorgen, dass sie nicht ganz verblassen. Das war mein Ursprungstraum.
Das kann die Wissenschaft noch nicht erklären.
Also viele, viele Ursache, Wirkung, Zusammenhänge, da fehlt noch viel. Also auch gerade in dem Bereich.
Das fühlt sich für mich an wie Magie.
Tiere sehen unerwartet in der Natur.
Plötzlich
dastehen, wenn man nicht auf sie gewartet hat. Oder ja, wenn sie einfach plötzlich dastehen und dich angucken. Ja, beim Laufen, Natur.
Also irgendwie ist es ja scheinbar in uns angelegt oder zumindest in manchen von uns angelegt, an Übernatürliches zu glauben. Mhm. Aber wieso? Was haben wir davon?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, generell ist der Mensch immer dabei, irgendwelche Muster zu sehen. Also jetzt gucken wir schon mal in den Himmel, wir sehen die Wolken, wir sehen überall Muster. Mhm. Und es gibt auch diverse Leute, auch der Michael Shermer im Englischen, der ein Buch dazu geschrieben hat, dass wir einfach Mustererkennungsmaschinen sind.
Ja.
Auch zeitlich. Also wenn jetzt plötzlich es da draußen knallt und hier das Licht ausgeht, dann denken wir, da ist ein Zusammenhang da, ist aber vielleicht gar niemand.
Ja.
Also wir sind die ganze Zeit dabei, Zusammenhänge herzustellen, drum eben auch zwischen Wörtern.
Was letzten Endes dazu da ist, uns zu helfen, in der Welt zu navigieren.
Genau, man will ja, sinnvoll die Welt interpretieren. Mhm. Und wir wissen aber auch, dass in bestimmten Situationen eben solche Glaubensinhalte stärker vorkommen. Zum Beispiel, wenn es Krieg gibt, wenn es Naturkatastrophen gibt, wenn man selber Verluste erlebt hat oder Trauma erlebt hat, einen Unfall erlebt hat, Missbrauchsgeschichten. Mhm. Also das kann ins Paranormale gehen, kann aber natürlich auch ins traditionell religiöse gehen. Aber auf jeden Fall entdeckt man da, dass das dann in solchen Situationen Glauben Sinn gibt und vielleicht auch wieder ein Gefühl von Kontrolle zurückgibt.
Ja, genau. Ja, eben so ein tiefes Bedürfnis eigentlich nach einer Erklärung oder nach so der Sinnfrage.
Ja. Und ich merke es selber, es ist noch nicht lang her, dass meine Mutter gestorben ist, das Bedürfnis auch auf den Friedhof zu gehen, also eben wieder, wenn man katholisch sehr traditionell groß geworden ist. Man weiß ja, dass die Leute dann oft auch wieder mehr zurückgehen zur Religion und ich muss sagen, die Tradition, die da mit einhergeht, jetzt einen Elternteil zu verlieren, dass ich es richtig gemerkt habe, es hat mir geholfen, dass ich wusste, was jetzt passiert in unserem kulturellen Rahmen.
Genau, also das Überthema dieser Podcast-Staffel ist ja Glaube und Spiritualität. Und jetzt haben wir also eben über so paranormale Dinge gesprochen. Aber ist das denn vergleichbar, also wenn es um Religiosität und Spiritualität geht?
Also ich denke, was ist interessant, dass bei uns in der Literatur die zwei Bereiche irgendwie immer so ein bisschen voneinander wegbleiben. Also, als ob sie gegenseitig eine Allergie hätten. Aber
also ich sehe jetzt schon ziemlich viele Parallelen.
Ja, es sind auch sehr viele Parallelen. Ich denke, was die traditionelle, sagen wir mal im Christentum, man natürlich dieses Aberglauben nicht haben wollte, weil es natürlich auch eine gewisse Einflussfähigkeit oder Einflussmöglichkeit gibt an Kräfte, die man innerhalb von einer Glaubensorientierung nicht unbedingt so leicht kontrollieren kann. Und dass natürlich da die Kirche historisch all diese stark spirituellen Aberglaubenssachen total abgelehnt hat. Ist auch so, habe ich jetzt neulich in Marokko gehört, dass eigentlich Aberglauben im islamischen Glauben sogar verboten ist. Und da aber auch viel Aberglauben gibt. Also dieser Aberglaube, der bleibt bestehen, trotz dem Versuch der eher traditionellen Religionsrichtungen, den eigentlich auch wegzubekommen, geht nicht. Der Mensch sucht und sieht die Zusammenhänge und kreiert Aberglauben. Gut. Aber was wichtig ist, ist auch, eben wenn wir nochmal bei den traditionellen religiösen Orientierungen bleiben, dass man in der Literatur da gern unterscheidet zwischen Religiosität und Spiritualität.
Mhm. Also was ist der Unterschied?
Bei Religiosität misst man eigentlich eher die Tradition. Also gehst du in die Kirche, gehst du oft in die Kirche, beteiligst du dich an den Abläufen, die uns durch die Kirche gegeben sind. Und die Spiritualität betrifft dann mehr das Emotionale. Also ich habe eine starke Verbindung zu Gott oder wenn ich bete, dann fühle ich mich tatsächlich Gott näher. Mhm. Also das mehr das Private und die Religiosität dann eher das Organisierte von der Gesellschaft.
Mhm.
Und wenn ich dann die Literatur nehme und nehme vor alle Dinge die Spiritualität raus, dann bin ich ganz nah auch am Paranormalen dran. Mhm. Wir haben nur keine Kirche gegründet für den paranormalen Glauben. Obwohl es so weit verbreitet ist, bleibt es für den Einzelnen doch auch was sehr Persönliches. es bleibt was Intimes fast schon. Ja.
Wie siehst du das oder wie ordnest du das so ein? Weil also ich habe schon so am Anfang, als du die Experimente beschrieben hast, ein bisschen rausgehört, so es war recht schockierend für dich, oder? Dass dann halt irgendwie so viele total. Von diesen Studierenden ja. dann irgendwie ja. sagen so, ja, ich glaube da jetzt total ja. dran. Ja. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch, also so, du hast irgendwie schon auch Verständnis für das Bedürfnis
total,
dahinter.
Total, ja.
Ja, also was macht man jetzt damit?
Also ich glaube, was ich nicht so gern mag, ist, dass man über Sachen lacht, egal was es ist. Weil wenn es so ein stark verbreitetes Erleben ist bei Menschen, dann hat es wahrscheinlich auch seinen Platz ja. und Sinn und Zweck. Mhm. Und man weiß, dass Leute auch die, also was ist da wieder das Huhn und was ist Ei? Man weiß, dass man es auch im kreativen Bereich häufiger beobachtet. Also das mhm. ist das, die hohe Assoziationsfähigkeit, die Bereitschaft, offen zu sein, die Bereitschaft, Sachen zu akzeptieren, für diese Zeit mal gerade im Moment noch keine Beweise gibt. Die Emotionalität, die damit einhergeht, das Gefühl, dass man das Leben und die Welt auch besser kontrollieren kann, dass es noch was anderes gibt als das, was man jetzt gerade so sieht. Das hat ja auch was Versöhnliches eigentlich, mhm. auch wenn man eben vielleicht ein Leben Schwierigkeiten durchkämpfen musste oder vielleicht auch traumatische Sachen erlebt hat und damit sich einen Trost geben kann oder mhm. Erklärungsmodelle. Ich stecke da nicht drin, ich kann doch nicht für andere... Also wenn man nicht weiß, ob es die Phänomene gibt, genauso wie ein Gott, kann man ja auch drüber diskutieren, dann sehe ich nicht, dass ich mir das Recht rausnehme, zu wissen, was tatsächlich die Wahrheit ist oder nicht. Oder mhm. ich kann ja nur sagen, das gibt es als Phänomen. Also sprich, es muss gewisse Vorteile haben, eben wie vielleicht Kreativität, wie mhm. vielleicht was Versöhnliches für persönlichen Schmerz oder auch gesellschaftlichen Schmerz oder was auch immer. Und da sehe ich schon, dass Sinnmachung bei Leuten mit viel paranormalem Glauben vielleicht eben auch echt was Vorteilhaftes mhm. ist.
Okay, so ein bisschen Wunder darf man sich erlauben.
Ja, auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall.
Ja, ja. Super. Ja. Christine Mohr, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das war's für heute mit NZZ Megahertz. Ich bin Jenny Rieger und bedanke mich herzlich, dass ihr zugehört habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann interessiert euch ja vielleicht auch einer von Christines weiteren Forschungsschwerpunkten. Aktuell beschäftigt sie sich nämlich in ihrer Forschung auch damit, wie Aberglaube dem Artenschutz in die Quere kommen kann. So zum Beispiel bei der Schleiereule, die in manchen Kulturen als Todesbringer verschrien ist. Christine Mohr hat zusammen mit dem Ornithologen Alexandre Roulin ein Buch über die Schleiereule geschrieben, in französischer Sprache. Es heißt Ma vie de chouette. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Dann hört ihr hier wieder meine wunderbare Kollegin, die Alice Grosjean. Bis dahin wünsche ich eine schöne Woche. Tschüss!